Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Ja, hallo Herr Hausmann. Vielen Dank, dass Sie im Podcast Wirtschaft hoch 2 uns heute mal Rede und Antwort stehen. Wir kennen uns ja aus dem Studium und Sie haben ja quasi nach dem Abschluss des Studiums angefangen, Ihre Idee, die ich ja auch schon länger von Ihnen mitbekommen habe, wirklich in die Tat umzusetzen. Also ganz spannendes Thema und freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind und deswegen gerne mal so ein paar Worte zu sich selber und aber auch gerne gleich schon das Thema Jumbestidor, was ja so quasi im Mittelpunkt heute steht, wirklich mit angerissen. Hallo Herr Hausmann.
Ja, erstmal hallo auch von meiner Seite, Herr Spandl. Es freut mich sehr, dass ich heute in Ihrem Podcast sein darf. Ist mir wirklich eine Ehre. Ja, vielleicht kurz ein paar Sätze zu meiner Person. Also wie Sie schon gesagt haben, ich war einst Student bei Ihnen und sitze jetzt hier im Podcast. Also ich bin Rico Hausmann, 29 Jahre alt, vor kurzem geworden. Bin Unternehmensgründer und Geschäftsführer der Jumbestidor GmbH. Vielleicht kurz zum Background, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe im Bachelor dual studiert, eben mit einem Bachelorstudium in Business Administration in Kombination mit einer Berufsausbildung zum Kaufmann im großen Außenhandel. Bin dann nach Abschluss an die FADW in Hannover gewechselt zu Herr Spandl, also war quasi Herr Spandls Schützling im Masterstudiengang. Im Masterstudiengang Marketing und Vertriebsmanagement. Und habe im Grunde genommen, neben dem Masterstudium, wo wir ja auch im Austausch miteinander waren, Jumbestidor gegründet. Und mehr oder weniger ist es ja mit dem Masterstudium dann auch ins Laufen gekommen. Heutzutage ist ein aufstrebendes Start-up-Unternehmen draus geworden hier in Niedersachsen. Mit Jumbestidor produzieren wir eigene Sportbekleidung, aber eben nicht irgendeine herkömmliche Sportbekleidung oder Sportmode, wie man es eben schon kennt, sondern wir legen eben einen hohen Fokus auf die Themen Innovation, Nachhaltigkeit und auch den Fairtrade-Gedanken dahinter. Heißt kurz und knapp, wir lassen unsere Sportbekleidung nicht herkömmlich, klassisch schneiden und nähen, wie man es eben, von den Big Playern kennt, wo alles aus China, Bangladesch und Co. kommt, sondern eben mit einem hohen Innovations- oder technischen Charakter dahinter, nämlich durch dreidimensionales Weben, also quasi 3D-gewebte Kleidungsstücke, wodurch halt Sportbekleidung, nahezu aus einem Guss entsteht, fast ohne Nähte und eben auch so gut wie kein Abfall daraus resultiert. Sprich, wie ich eingangs gesagt habe, Thema Nachhaltigkeit, ganz, ganz hoher Stellenwert bei uns.
Aber ich erinnere mich doch noch richtig, glaube ich, dass Sie damals quasi diese Idee zur Unternehmensgründung ja aus Ihrer eigenen sportlichen Geschichte mitgenommen haben, weil Sie ja, glaube ich, mit den Sportbekleidungen, die es klassisch gab, eigentlich nicht so wirklich zufrieden waren, oder?
Genau. Wie Sie schon gesagt haben, ich bin selber quasi auch seit klein auf leidenschaftlicher Sportler. Also sei es jetzt Fußball oder heutzutage gehe ich halt unheimlich gerne ins Fitnessstudio oder eben auch laufen. Also das sind so genau meine Hobbys. Zudem interessiere ich mich quasi auch seit klein auf für die Fashion-Industrie oder für Sportbekleidungsindustrie. Und somit konnte ich da ganz gut meine Leidenschaft mit meinen Interessen und auch mit meinem Know-how matchen und habe quasi genauso ist es angefangen, dass ich halt mit der Sportbekleidung, die ich selber auf dem Markt gab, die wir alle so kennen, nie wirklich zufrieden war. Und ich wusste halt oder ich kannte halt auch, dadurch, dass ich mich dafür interessiert habe, die Missstände, so muss man es einfach sagen, die dahinter stecken. Und habe mir einfach auf die Fahnen geschrieben, das besser zu machen.
Wie weit sind Sie heute mit Jumbestidor? Geben Sie mal so eine Idee, ob Sie da schon mittlerweile noch ein kleines Startup sind oder schon quasi die nächsten Schritte machen. Wie muss man sich das vorstellen aktuell?
Ja, also das Unternehmen selbst gibt es jetzt offiziell nach GmbH-Gründung knapp 3 Jahre. Die eigentliche Marktaktivität würde ich ungefähr auf 2 Jahre schätzen. Und also dementsprechend sind wir durchaus im Markt aktiv. Es gibt, vielleicht mal um so einen kleinen Status quo zu geben, also Deutschland, also quer durch Deutschland, Österreich im Grunde genommen Kunden erreicht, mehrere Tausende, haben dementsprechend auch Umsätze, haben vor kurzem eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, eine Seed-Finanzierungsrunde, sprich jetzt auch zwei namhafte Investoren mit an Bord, mit N-Bank Capital aus Hannover und Orangerie Deutschland aus Hildesheim. Und ja, in dem Zuge passiert jetzt gerade ganz, ganz viel, also Teamaufbau, neue Kollektion, Intensivierung von Marketing und Vertrieb, sind wahrscheinlich alles auch einzelne Punkte, wo man theoretisch jetzt gleich nochmal absteigen könnte.
Wie sieht so die aktuelle Kollektion aus? Wie viele Produkte sind das? Was für Produktkategorien sind da drunter heute alles quasi gepackt worden?
Ja, grundsätzlich Damen- und Herren-Sportbekleidung und so, dass man sich quasi von Kopf bis Fuß einmal eindecken kann. Also vorab sei gesagt, dass wir natürlich auch noch unser Produktsortiment permanent erweitern müssen. Wir können jetzt noch nicht alles abdecken, aber um mal ein ganz konkretes Beispiel zu geben, im Damenbereich Leggings, Sport-BHs, Tanktops, Crop-Tops, Langarm-Shirts und eben im Herrenbereich Shorts, Unterzieh-Tights, Tanktops, T-Shirts, Langarm-Shirts, alles in diversen Farben, in diversen Größen, um sich eben auch ja schwerpunktmäßig auf so Sportarten wie zum Beispiel Running, Fitness etc. zu fokussieren.
Wo kann ich die Produkte heute kaufen?
Unser Schwerpunkt liegt im Online-Vertrieb, also jimbessador.com ist unser Hauptvertriebskanal. Diversifizieren uns aber auch, sind beispielsweise auf Amazon präsent, wollen in diesem Zuge jetzt auch noch weitere große Online-Marktplätze erschließen. Zum Beispiel auch Thema Zalando wäre sicherlich mal interessant, wenn man da reinkommen könnte. Sind aber zugleich auch stationär in ersten regionalen Fitnessstudios und Einzelhandelsgeschäften vertreten. Aber auch der stationäre Gedanke kann natürlich noch viel, viel ausgebaut werden, sei es jetzt auch mal durch ja große Sportfachhändler oder eben auch durch möglicherweise Pop-up-Stores in Fitnessketten, wie wir jetzt auch gerade oder wo wir gerade auch dran am Arbeiten sind.
Bevor wir jetzt dann gleich mal so ein bisschen gucken, wie die Branche sich entwickelt, was würden Sie denn sagen, sind so eigentlich so die wesentlichen Argumente, warum Sie jetzt, Sie haben ja gesagt, dass schon dann x-tausend Kunden sozusagen Produkte von Ihnen nutzen, warum haben die denn bei Ihnen gekauft? Was ist denn so der Vorteil, wie Sie jetzt Jimbessador als Produkt oder als Marke auch positionieren würden?
Also ich glaube, der große Vorteil gegenüber herkömmlichen oder gegenüber den großen Wettbewerbern liegt eben in den Themen ja Innovation, Nachhaltigkeit und auch Fairtrade, dass man eben ganz klar sagt, also es soll nicht darum gehen, jetzt irgendwie hier, sagen wir es einfach mal, Nike oder ein Adidas zu kopieren, das würde jetzt wenig Sinn machen, sondern eben zu signalisieren, ey, wir haben hier genauso coole, stylische, sexy Sportbekleidung, sage ich einfach mal, die halt auch hochgradig funktionell ist, also auch mitatmungsaktiv, schnell trocknend, antibakteriell, also dass all diese optischen, stylischen Faktoren, wonach man ja als erstes meistens entscheidet, dass die grundsätzlich auch gegeben sind, nur eben wirklich mit einer coolen Message dahinter, dass man eben sagt, ey, man achtet hier eben auch auf so aufstrebende Themen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder wir lassen eben ja One-Piece-Kleidungsstücke digital entstehen, wo halt kaum Abfall entsteht und so. Und das sind alles so Mehrwerte und Nutzenvorteile, die eben die großen, wo die nicht unbedingt ihren Fokus drauf legen, sage ich mal. Und das finden die Menschen halt toll, diese Story dahinter.
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Aber das passt doch gut. Dann lass doch mal ein bisschen zu diesem, wir haben ja immer diese Porter's Five Forces als Rahmenwerk, wenn wir Interviews führen bei uns im Podcast. Sie haben gerade schon gesagt, Wettbewerb, Adidas, Nike, ich glaube ja seit neuestem ist auch irgendwie Under Armour immer stärker präsent. Mhm. Sind das so die Wettbewerber, die Sie für sich auch sehen würden, wo Sie sagen, da sind wir anders? Oder hat sich da mittlerweile auch schon in der Nische, wo Sie jetzt ja sind, wo Sie durchaus ja sagen, wir haben vielleicht einen anderen Ansatz, wie wir Produkte herstellen, wie wir Produkte auch wirklich verstehen in der Funktionalität, aber auch in der Nachhaltigkeit, in der Wertschöpfung. Gibt es da wirklich die klassischen Wettbewerbe oder gibt es auch neue? Gibt es mal so eine Idee, wie der Wettbewerbsmarkt momentan aussieht?
Also bezogen auf Porter's Five Forces, wenn wir jetzt über Wettbewerber sprechen, klar, da würde ich jetzt erstmal, da führt jetzt wahrscheinlich an Nike, Adidas, Under Armour und Co., wie Sie schon gesagt haben, erstmal keinen Weg dran vorbei. Und dann natürlich heruntergebrochen, sagen wir jetzt einfach mal auf das Fitnesstraining oder vielleicht auch auf Running, gibt es sicherlich auch hier und da neue oder vielleicht auch mittelständische Brands, die sich vielleicht auch noch irgendwie in diesem Gebiet tümmeln. Also ich sag mal, es ist ganz normal, dass eben die Bekleidungsindustrie oder auch die Sportbekleidungsindustrie von einer diversen Dynamik lebt und da kommen auch oftmals neue Brands raus. Also das muss man aber jetzt nicht gänzlich ausschließen. Insofern, das würde ich einfach mal so als Wettbewerber bezeichnen. Aber genau diesen Ansatz für Sportbekleidung, den wir fahren, muss ich jetzt nicht alles wiederholen, aber auch gerade mit diesen Nachhaltigkeitsgedanken und so, gibt es jetzt in diesem Sinne keinen, der das auch genau so macht.
Ist es so, dass in der Branche jetzt bestimmte Sportarten momentan sich stärker entwickeln als andere? Weil Sie haben jetzt so rausgegriffen, dass Ihre Bekleidung, Sie sagten, für Running, für Fitness vielleicht jetzt besonders gut geeignet ist, vermutlich auch für andere Bereiche, aber sind es also bestimmte Trendsportarten oder Sportarten, wo man einfach feststellen kann, dass die Relevanz größer wird?
Da möchte ich jetzt keine falschen Weisheiten raushauen. Ich glaube grundsätzlich, wenn man jetzt mal Richtung Teamsport guckt, sei es jetzt auch Fußball oder so, das ist halt alles enorm am Kommen und am Wachsen. Thema Running, Fitness und Co. habe ich mir rausgepickt, oder weil man einfach eine gewisse Fokussierung haben muss. Also es würde jetzt keinen Sinn machen zu sagen, wir machen jetzt Fußballbekleidung, weil Fußballtrikots machen Nike und Adidas. Einfach wie gesagt, jetzt als Beispiel Running und Fitness, weil es selber auch meine Lieblingssportarten, meine Hobbys sind und so ja im Grunde genommen auch diese einzige Unternehmensidee entstanden ist. Aber hier durchaus natürlich auch ein riesen Boom stattfindet, weil zugleich auch immer mehr Menschen für sich sagen, ey, ich halte mich im Fitnessstudio fit, oder jetzt gerade entdecken auch viele das Thema Laufen zum Beispiel für sich. Also das ist alles durchaus einfach im Aufstreben, dass man einfach überlegt, gerade auch beruflich, wie ich da durch Sport meinen Ausgleich finden kann.
Wenn Sie sagen, dass Sie in der heutigen Zeit vielleicht eine Chance haben, noch mit einer besonderen Message, besonderen Unternehmensstory sich einzigartig zu positionieren, kommt da nicht vielleicht auch durchaus aus dem Ausland jetzt auch neuer Wettbewerb hinzu? Weil Sie haben ja doch auch angesprochen, dass quasi so diese Idee von, ich mache das anders und ich nutze auch quasi diese Trends, um so ein bisschen meine Wünsche auch zu verwirklichen und hoffe darauf, dass ich dann vielleicht auch über online neue Kundengruppen mir erschließe. Ist das ein Feld, zweiter Punkt mit Porter's Five Forces, wo auch neue Wettbewerber aktuell sich bereit machen oder schon da sind?
Also grundsätzlich, wie ich zuvor schon beim Wettbewerb gesagt habe, herrscht eine gewisse Dynamik jetzt im Bereich Fashion. Ja, also das ist ganz normal, das würde ich aber nicht so sehr als kritisch sehen. Auch zum Thema Wettbewerbe aus dem Ausland, das sind jetzt möglicherweise, also sowas lässt sich nie gänzlich ausschließen, möchte ich auch gar nicht. Ich glaube, das kann kaum jemand voraussagen. Es ist aber im Umkehrschluss nicht so, dass man mal eben ein neues Unternehmen aus dem Boden stampft, was jetzt auch genau das Gleiche machen würde wie wir. Also gerade würden wir jetzt quasi auch nur Sportbekleidung herkömmlich schneiden und nähen, wie es eben so Stand der Technik ist, würde ich sagen, klar, das könnte vielleicht auch jeder andere auch machen, so nach dem, also vereinfacht gesagt, der ein bisschen Know-how hat in der Branche. Aber wir haben ja durchaus einige Alleinstellungsmerkmale, worüber wir uns differenzieren. Das heißt zusammenfassend, genau das, was wir machen, ist jetzt nicht so, als wenn du das jetzt mal eben über Nacht aus dem Boden stampfst, sage ich mal.
Dritte Kategorie bei Porter ist der Begriff der sogenannten Substitutionsprodukte. Ob es was gibt, was quasi Ihre Leistung ersetzen könnte. Wenn ich darüber nachdenke, für Sport, wahrscheinlich lässt sich Sportbekleidung ja nicht wirklich substituieren, würde ich mal denken, oder? Nee. Weil ich brauche ja Bekleidung, die dann funktional ist, die mich vielleicht unterstützt und nicht behindert, die vielleicht bestimmte Fähigkeiten besitzt, die vielleicht irgendwie Schweiß absorbiert, die aber Wind... Würden Sie was sehen, was wirklich ernsthaft als Austauschprodukt in Frage kommen würde für Sportbekleidung?
Nee, tatsächlich genau, wie Sie schon gesagt haben. Das zeigt am Ende des Tages auch die Branchen- bzw. Marktentwicklung für Sportbekleidung. Also die Sportbekleidungsindustrie ist eine Branche, wenn man mal so die letzten Jahre oder auch Jahrzehnte zurückguckt, was erstmal eine Milliardenindustrie ist und die wirklich Jahr für Jahr für Jahr immer mehr wächst. Auch heutzutage noch. Und da ist auch für Branchenexperten Ende des Booms nicht absehbar. Und das ist eben das Schöne, weil am Ende des Tages Sportbekleidung wird man nicht substituieren können oder auch normale Mode, wie wir sie im Alltag tragen. Das ist einfach ein Produkt. Egal, ob ich groß oder klein bin, jung oder alt, wenn ich Sport machen will, und das wird immer relevant sein, brauche ich Sportbekleidung.
Aber dann passt das ja gut, dass wir als vierte Kategorie das, den Aspekt der Verhandlungsmacht der Lieferanten bei Porter haben, weil Sie haben jetzt schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass Ihre Produkte ja gerade, was so die Technik, die dahinter steht, sich ja wirklich so ein bisschen abheben oder vielleicht sogar deutlich abheben. Geben Sie doch mal so eine Idee, was auf der einen Seite vielleicht so die Besonderheit ist, um aber auch da mal zu schauen, wie denn vielleicht auch die Supply-Side für Sie sich entsprechend darstellt.
Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und da kann ich gerne auch ein bisschen ausholen, weil wir ja in Ihrem Podcast auch so ein bisschen behind-the-scenes-mäßig einfach mal so Mehrwert mitgeben wollen oder einfach auch mal die Geschichte erzählen wollen, wie es so ist, wie sowas entsteht. Und ich meine, das ist, wenn ich mich zurückerinnere, diese ganze Supply-Seite, Lieferantenseite, genau das, womit ich mich auch damals während des Masterstudiums viel mit beschäftigt habe.
Das weiß ich auch noch. Ich auch noch.
Ja, es ist genau, wie Sie schon gesagt haben, dadurch, dass wir halt nicht herkömmlich fertigen, sondern schon mit einem hohen Innovationsgrad, wird natürlich das Repertoire an möglichen Lohnfertigern, die du ja brauchst für eine Serienfertigung, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, schon mal wesentlich kleiner. Und dann ist es eben so, dass du als Unternehmen natürlich, oder wenn du halt ein Unternehmen startest, ein Unternehmen gründest, meistens noch nicht so viel Kapital hast. Und am Ende des Tages sitzt auf der anderen Seite ja auch ein Produktionsbetrieb. Und je größer du als Kunde bist oder je mehr Budget du für eine Produktion zur Verfügung hast, desto höher ist halt auch gegenüber dem Supplier deine Verhandlungsmacht. Oder eben andersrum, wenn du halt kein Budget hast, musst du halt beim Supplier so ein bisschen die Klinken putzen, dass der mal mit dir so einen Auftrag macht. Und das war wirklich, das hat mich auch viel, viel Recherche, viel, viel Hartnäckigkeit, Kaltakquise und schlussendlich auch ja Überzeugungskraft gekostet, bis man dann wirklich einen Lieferanten gefunden hat, der mit einem jungen Startup-Unternehmen auch mal so eine kleine Serie fertigt. Und heutzutage ist es natürlich so, dass wir jetzt gerade auch durch das Investment, durch die Finanzierungsrunde natürlich viel, viel mehr Kapital zur Verfügung haben, um auch mal so eine Produktion, so einen Wareneinkauf zu tätigen. Und dadurch redest du halt gleich auf einer ganz anderen Basis mit denen. Die Einstiegsbarrieren sind geringer. Und dadurch, dass man einfach auch schon mal so einen Auftrag gemacht hat, über, ich sage jetzt einfach mal 150.000 Euro, ist da halt eine Vertrauensbasis. Das heißt, ja, es entwickelt sich durchweg positiv. Und das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt, dass man natürlich als Unternehmen, die ja auch produzieren, die Sportbekleidung produzieren, sich natürlich auch gewisse Partnerschaften mit seinen 1, 2, 3 Stammlieferanten aufbaut. Aber man sollte sich natürlich auch nie abhängig von nur 1 oder 2 Lieferanten machen, sondern halt permanent auch sein Netzwerk ausbauen und halt ja im Grunde genommen mit mehreren potenziellen Lieferanten immer zusammenarbeiten.
Wenn ich nochmal eine Sache nachfragen darf. Ich erinnere mich, dass wir über dieses Thema ja auch schon gesprochen haben, als wir noch im engeren Austausch waren im Rahmen des Studiums. Wie viele Testproduktionen hatten Sie damals laufen, bevor Sie überhaupt den allerersten einigermaßen brauchbaren Lieferanten gefunden haben?
Das ist eine gute Frage. Also ich bin ja auch damals neu in das Thema eingestiegen, habe ja auch neu mit diesen Lieferanten meine ersten Prototypen auch mal gemeinsam entwickelt. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, wie viele Anläufe es gebraucht hat, aber es hat schon auf jeden Fall einige Prototypen gekostet und schlussendlich ja auch einige Monate oder vielleicht auch ein Jahr oder was, bis man irgendwann mal auf so ein Level war, dass man jetzt mal einen gefunden hat, mit dem es mal losgehen kann. Also andersrum hat man natürlich auch probiert, mit Lieferanten mal anzufangen, wo du auch selber gemerkt hast, ey, der kann jetzt meine Qualitätsstandards oder meine Vorstellungen nicht umsetzen, ne? Also das ist alles Daily Business, sage ich mal.
Aber Sie sind ja dann auch durch die Länder und Kontinente, glaube ich, gewandert, bis Sie dann irgendwann, also das war ja, weiß gar nicht, war das Südost zu Beginn, oder war das...
Genau, also quasi wie es so ist, als Student hast du dann so dein ganzes Erspartes damals zusammengekratzt, durch die Länder zu fliegen. Also mir war es halt immer wichtig, ich habe ja mit Jim Bessador von Anfang an diesen Nachhaltigkeits- und auch diesen Fairtrade-Gedanken verfolgt, dass ich halt jetzt nicht irgendwie einen Produktionspartner oder einen Lohnfertiger, ist jetzt wertungsfrei gemeint, aber in irgendwelchen Drittländern suche. Ich wollte schon gerne innergemeinschaftlich bleiben, innerhalb Europas oder zumindest auch Richtung Türkei habe ich auch mal geguckt. Weil du musst ja gucken, an welchen Standorten sind mögliche Lohnfertiger platziert. in der Textilbranche, die halt auch in großen Mengen etwas fertigen können für dich. Und das ist halt, wenn du dich mal in Europa umguckst, hast du wahrscheinlich ein bisschen was in Italien. Portugal ist total am Aufstreben, wo wir aktuell auch sind, was es dann schlussendlich auch geworden ist. Oder halt angrenzend ist es die Türkei um Istanbul viel herum. Und ja, da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen als Student rumgejettet, im Flieger dann so gelernt und so, Vorlesungen nachbereitet. Ja, das war dann so mein Alltag, sage ich mal.
Sehr schön. Jetzt haben wir auf der einen Seite die großen Lieferanten, die eine Relevanz haben für Sie, beziehungsweise wo Sie jetzt eine Chance haben, quasi Ihren Footprint reinzukriegen, wo Sie auch die Beziehungen aufbauen können. Letzter Punkt bei Porter von den 5 Forces ist die Verhandlungsmacht großer Kunden. Jetzt haben Sie ja durchaus vermutlich eine relevante Umsatzgröße über den eigenen Online-Shop. Das heißt, da ist schon mal wenig Abhängigkeit da, aber vermutlich werden Sie ja auch über andere Partnerschaften nachdenken. Oder Sie hatten ja den Begriff Amazon auch schon fallen. Das ist ja so klassisch natürlich der vielleicht wichtigste Partner, den man auch relativ früh haben kann. Wie ist das bei Ihnen momentan? Spüren Sie schon, dass da große Kunden Verhandlungsmacht haben oder dass die Verhandlungsmacht haben könnten? Wie ist das aktuell so, was Kundenseite eigentlich bei Ihnen aufgestellt?
Genau, also genauso wie Sie gesagt haben, an erster Stelle sollte natürlich immer stehen, dass man sich selber von nichts abhängig macht. Eben war das jetzt möglicherweise das Thema der Lieferanten, jetzt ist es das Thema der großen Kunden. Also unser Hauptvertriebskanal ist und hoffentlich bleibt auch sehr lange jimbestodor.com. Das ist unsere eigene Webseite, da haben wir alles in der Hand und da geben wir auch am meisten Input rein, sei es jetzt auch marketingtechnisch über Influencer-Marketing oder auch über Performance-Marketing. Das wird alles auf jimbestodor.com gesteuert. Und simultan dazu breiten wir natürlich uns auch aus Richtung Amazon oder auch Richtung andere große Marktplätze. Und grundsätzlich kann natürlich eine Nachfragemacht von großen Kunden ja bestehen. Also ich sag mal, wenn du jetzt ein Einkäufer von Sportcheck bist oder von Karstadt Sport, da bist du natürlich als junge Marke, musst du da natürlich vielleicht auch ein bisschen Klinken putzen, um da reinzukommen, weil als so große Abnehmer können die sich halt im Umkehrschluss auch wahrscheinlich die Lieferanten aussuchen, mit denen sie zusammenarbeiten. Insofern gibt's da schon irgendwo eine gewisse Nachfragemacht, aber wir sind ja zugleich, agieren wir ja auch jederzeit unabhängig über unsere eigenen Sales-Kanäle. Und am Ende des Tages ist es wahrscheinlich auch nicht unsere Mentalität, jetzt immer nur nonstop Klinken zu putzen, weil wir haben ja einfach auch ein besonderes Produkt und besondere Alleinstellungsmerkmale und Vorteile, auf die eben die Big Player nicht reagieren können. Also gerade jetzt auch dieses Thema Nachhaltigkeit. Und das ist einfach auch so ein Hebel oder so eine Argumentation, die wir jetzt auch verfolgen möchten, dass man einfach auch großen Abnehmern, wie jetzt stationäre Sportfachhändler, sagt, ey, wir haben jetzt hier einfach eine Thematik, nur mal als Beispiel, das Thema Nachhaltigkeit ist total im Kommen, das wird auch noch mehr, wird ja von Endverbrauchern auch schon nachgefragt. Das heißt, irgendwann kommt auch der Handel an den Punkt, wo sie darauf reagieren müssen. Und das können sie halt in aller Regel nicht mit Nike und nicht mit Adidas. Insofern ist das auch so ein bisschen unsere Argumentation, da so ein bisschen Dynamik und frischen Wind auch möglicherweise mal in den Handel bringen zu können.
Haben Sie Sorge, wo wir gerade das Thema haben mit Nachhaltigkeit, so als wirklich vielleicht wichtiges oder zentrales Argument, dass Nachhaltigkeit kopiert werden kann, dass quasi die Großen auf das Thema aufspringen? Oder ist das quasi von der Komplexität, die dahinter steht, eigentlich so schwierig sicherzustellen, dass, um jetzt wieder Nike und Adidas zu nehmen, dass die einfach aufgrund der Volumina das gar nicht schaffen können, überhaupt nur andersweise umzusetzen?
Ja, das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt und genau das ist es bei den großen Unternehmen. Ich meine, auch Nike oder Adidas, die können natürlich auch mal ein nachhaltiges Produkt raushauen. Ich weiß zum Beispiel auch von Adidas, dass sie da irgendwie mal einen Schuh gemacht haben aus Meeresmüll. Ist auch alles cool, finde ich richtig geil. Aber diese Unternehmen können nicht in kurzfristiger oder mittelfristiger Zeit nachhaltig werden, weil es diese Massenstruktur gar nicht zulässt. Wenn jetzt Also ich kenne tatsächlich auch teilweise die Einkaufspreise von denen und die fertigen T-Shirt in Bangladesch so billig, wenn die das jetzt auf einmal nachhaltig und fair produzieren müssten und irgendwie gefühlt jetzt ihre Ware 200, 300, 400% teurer einkaufen müssten, dann geht von diesen Massenkonzernen halt diese ganzen Kosten- und Profitstrukturen nicht mehr auf. Und das ist halt, das ist nicht das, was die verfolgen. Ich glaube, die haben da andere Zielsetzungen als jetzt Nachhaltigkeit. Das ist einfach Massenmarkt und raus damit. Insofern, ja, das ist das Schöne an Startups. Wir können halt sehr, sehr dynamisch auf die aktuellen Anforderungen reagieren.
Letzte Frage zur Nachfrage macht, das ist ja auch oft so ein Thema. Haben Sie Sorge, dass Amazon das kopieren könnte? Weil jetzt kann man sagen, okay, komm, die großen Volumina ist vielleicht schwierig, klar, aber Amazon trackt ja mit, wie Performance von Produkten auf der Plattform sind. Und wenn sich wirklich zeigt, dass Ihre Produkte dadurch erstens gute Produktperformance, gute Bewertungen, regelmäßige Weiterempfehlungen einfach eine große Relevanz bei den Kunden auch bekommen, hätten Sie Sorge, dass Amazon auf diesen Zug aufspringt?
Kurz und knapp, nein, habe ich keine Sorgen, weil also man kennt es ja zum Beispiel aus der Amazon Basics Reihe oder Kollektion, dass die sich im Grunde genommen ja genau da diese Top-Performer teilen, und das sind halt meistens sehr einfache Produkte, wie jetzt zum Beispiel fällt mir gerade ein HDMI-Kabel oder ein Kamerastativ oder so, also genau diese prädestinierten Produkte, die du halt wahrscheinlich in Fernost für sehr billig in großer Stückzahl nachmachen kannst. Und bei uns ist das ja was anderes. Wir sind ja jetzt auch nicht nur ein Händler oder so, ja, sondern wirklich ein Hersteller von eigenen einzigartigen Produkten, die es ja so nicht im Markt gibt. Das sind ja unsere eigenen Produktentwicklungen. Und das kann man nicht von jetzt auf gleich kopieren. Also da steckt ja auch technisches Know-how hinter. Das ist jetzt nicht nur so, dass man jetzt optisch, dass es darum geht, optisch ein Produkt zu kopieren. Also das sehe ich ganz entspannt. Da wäre unser Produkt jetzt nicht so prädestiniert für, sage ich mal.
Sehr schön. Sagen Sie mal, Hausmann, was bringt denn jetzt so die Zukunft für Gymbassador? Wenn wir jetzt quasi, wir haben ja so jetzt eine Idee, wo Sie herkommen, wir haben eine Idee, wo Sie sind, wir haben so geguckt, was die Branche quasi macht. Wo geht es jetzt die nächsten 2-3 Jahre hin? Was würden Sie sagen, in welche Richtung entwickelt sich das?
Also grundsätzlich haben wir natürlich sehr, sehr große Ziele. Ne? Wir haben jetzt auch ein Investment bekommen, und das machen wir ja nicht, um uns jetzt zurückzulehnen, sondern um jetzt richtig Vollgas zu geben. Und wir sind jetzt gerade aktuell unser Team am Vergrößern, sind jetzt insgesamt zu viert, haben durch die Orangerie in Hildesheim ja auch noch einen Sparringspartner oder auch ein Mentoring-Team noch dahinter. Also es ist alles sehr, sehr zuversichtlich, und wir geben Vollgas mit ganz, ganz viel Leidenschaft. Und wir möchten natürlich, und das ist ganz klar unser Ziel, in 2, 3, 4 Jahren immer mehr Marktanteile gewinnen und im Grunde genommen ja ein Big Player auch zu werden in der Sportbekleidungsindustrie. Nur, dass man eben bei uns ganz klar weiß, wenn das bei Sportcheck in Laden hängt, das ist halt nachhaltig, das ist fair, da steckt eine coole Message hinter. Und wir wollen auf jeden Fall die Art und Weise verbessern, wie Sportbekleidung entsteht, und dafür möchten wir stehen.
Wow, was für ein Bogen, Herr Hausmann. Coole Story. Freue mich da wirklich sehr, dass Sie da dieses Risiko auf sich genommen haben und dass das Risiko ja bis Stand heute sich wirklich auch sehr positiv entwickelt hat. Und dass jetzt auch durch die Finanzierung, die Sie erhalten haben, einfach auch die Chance besteht, so diese Ideen und Pläne, die Sie haben, jetzt auch schrittweise wirklich mal auch umzusetzen und auch eine Chance zu haben, da ein bisschen auch mit größeren Budgets sich sowohl produktseitig wie markenseitig wie auftrittsseitig auch so aufzustellen, dass das Produkt vielleicht auch genau die Öffentlichkeit bekommt, die Sie angesprochen haben. Weil ich sehe das durchaus genauso wie Sie, dass Nachhaltigkeit einfach ein zentraler Aspekt ist, der gerade auch in jüngeren Generationen immer wichtiger wird, der auch kaufentscheidungsrelevant wird. Und gerade wenn da Produkte Alternativen bieten und vielleicht sogar Nachhaltigkeit mit noch einem Mehrnutzen kombiniert transportieren, weil gerade auch, was Sie gesagt haben, mit dieser Nähtechnik, dieses 3D-Nähen, wo vielleicht mit weniger Nähten vielleicht auch irgendwie gerade bei schweißtreibenden Sportarten weniger Reibungsstellen entstehen. Das könnten wirklich Themen sein, die einfach verschiedene produktrelevante Aspekte zusammenbringen, gepaart mit der Geschichte dahinter. Glaube ich, ist das ein wirklich guter Ansatz. Und da wünsche ich Ihnen wirklich alles, alles Gute für. Freue mich sehr, dass Sie das einmal so im Podcast transportiert haben, dass Sie da auch, wie Sie schon gesagt haben, ja so ein bisschen auch mal hinter die Kulissen blicken lassen. Weil das ist ja gerade auch spannend, dann mitzubekommen, was wirklich auch dahinter steckt, was es braucht, um überhaupt erstmal Lohnfertiger zu finden, die Idee umsetzen können, die sie haben. Und das dann zum Leben zu erwecken und dann quasi einen Online-Shop aufzubauen, sich da irgendwie bei Amazon mit zu engagieren. Also deswegen vielen Dank, großer Respekt für die Leistung, die Sie bisher gebracht haben. Aber ich bin sicher, dass wir uns in absehbarer Zeit nochmal sprechen können. Und dann sind die 2, 3 Jahre, die Sie als Plan gehabt haben, mindestens genauso erfolgreich gelaufen. Sag ich vielen, vielen Dank für die ganzen Sachen, die Sie jetzt uns geteilt haben. Und wo findet man nochmal jetzt genau Gymbassador? Wo findet man vielleicht auch Sie, wenn man sagt, was für eine coole Geschichte, ich möchte mal irgendwie mit Herrn Hausmann Kontakt aufnehmen. Wie kommt man am besten an Sie und an die Produkte ran?
Der beste und einfachste Weg ist immer über die Webseite gymbassador.com. Gerne auch Gymbassador auf Instagram folgen und auch auf Facebook. Da liefern wir auch täglich sehr, sehr professionellen Content mit sehr, sehr viel Mehrwert. Ansonsten ich selber, also meine Wenigkeit, Rico Hausmann, bin auch über LinkedIn zu finden. bin im Grunde genommen selber auch auf Instagram und Co. unterwegs. Also selbst wenn es auch nur in den sozialen Netzwerken eine Direktnachricht ist, also da findet man auf jeden Fall, oder auf der Webseite auch ein Kontaktformular, also da findet man auf jeden Fall diverse Mittel und Wege.
Sehr schön. Dann wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute für die kurzfristige und mittelfristige Zukunft für Ihr Unternehmen, dass Sie sich da weiterhin so gut entwickeln und sage nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie das alles mit uns geteilt haben und wünsche Ihnen alles Gute, würde ich sagen, oder?
Ja, vielen Dank, Herr Spandl. Ich kann das alles nur zurückgeben. Also es war mir wirklich auch eine große Freude und Ehre, dass ich hier heute im Podcast sitzen durfte. Und das war jetzt, wie besprochen, quasi ein Schnelldurchlauf, ein Schnellabriss. Gibt natürlich gefühlt in so einem dynamischen Startup-Alltag auch noch viele einzelne Themen, wo man gefühlt nochmal Stunden drüber sprechen könnte. Also ganz bestimmt auf Wiedersehen.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Bis bald.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.